Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Mein Name ist Jessie Henschel und heute dabei ist nicht nur ein Gesprächspartner, sondern gleich zwei, denn doppelt hält ja bekanntlich besser. Thomas Zittel, Professor für Vergleichende Politikwissenschaft an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Hallo, Frau Henschel.
Und Dr. Michael Jankowski, Dozent an der Universität Oldenburg. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Heute geht es selbstverständlich wieder um die anstehende Kommunalwahl am 14. März. In der heutigen Folge allerdings ganz speziell darum, wie das kommunale Wahlrecht in Hessen eigentlich aussieht, wie man diese Wahlzettel im Format eines halben IKEA-Aufbauplans richtig ausfüllt und noch ganz viele weitere spannende Themen. Und wenn es um das hessische Kommunalwahlrecht geht, spielen zwei Begriffe die ganz wesentliche Rolle, nämlich kumulieren und panaschieren. Mit diesen Wörtern kann vielleicht nicht jeder gleich etwas anfangen. Deshalb kurz mal ein paar kleine Eindrücke, woran Hessinnen und Hessen zuerst denken, wenn sie kumulieren und panaschieren hören.
Ich glaube, das war in der 7. Klasse, einen Test geschrieben habe, den ich dann wiederholen musste, weil ich nicht verstanden habe, was kumulieren und panaschieren ist.
Panaschieren klingt sehr lecker, habe aber keine Ahnung, was es sein soll.
Das hört sich für mich nach irgendetwas aus der Küche an.
Das klingt ja fast wie panieren, aber
Klingt so ein bisschen, als wäre es aus einem Kochbuch.
Kann ich nicht aussprechen.
Kumulieren ist, wenn man einem Kandidaten mehrere Stimmen gibt.
Ich seitdem bei Panaschieren immer ans Punchen und Mixen unterschiedlicher Wahllisten denken muss.
Da scheint also noch viel Verwirrung zu herrschen, ob die Begriffe jetzt etwas mit Politik oder doch mit Kochen zu tun haben. Gut, dass Herr Zittel und Herr Jankowski heute dabei sind, um den Hörerinnen und Hörern ein kleines How-to-Kommunalwahl zu geben. Aber jetzt erst einmal vorweg zum Einstieg, wie bereits in den vorherigen Folgen, meine Frage an Sie, Herr Zittel und Herr Jankowski. Haben Sie denn auch eine Best-of-Kommunalwahl-Geschichte? Also haben Sie vielleicht eine amüsante Anekdote im Zusammenhang mit Kommunalpolitik oder Kommunalwahl auf Lager?
Die amüsanteste Anekdote für mich ist, dass ich selbst als habilitierter Politikwissenschaftler und Professor der Politikwissenschaft enorm viele Mühe mit diesem Wahlzettel habe. Der liegt jetzt schon eine Woche auf meinem Schreibtisch hier und ich versuche mich durchzukämpfen. Insofern ist das wirklich eine extrem schwere Geschichte.
Das verstehe ich. Das geht mir genauso. Aber sehr gut, dass wir dann da heute drüber sprechen. Erst einmal eine ganz grundlegende Frage. Wer ist denn in Hessen überhaupt für die Kommunalwahlen zuständig?
Schon das ist keine einfache Angelegenheit. Zuständig ist zunächst auf der ersten Ebene der Landesgesetzgeber, der ja die rechtlichen Grundlagen dafür schafft, also in Form des Kommunalwahlrechts in Hessen. Die Folge ist dann eben auch, dass die Kommunalwahlen im Ländervergleich recht unterschiedlich ausgestaltet sind. Also wenn wir heute über Hessen sprechen, muss man sich immer klar machen, dass in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg das zum Teil ganz anders ausschaut. Mhm. Die Durchführung selbst liegt dann bei der jeweiligen Gemeinde bzw. im jeweiligen Kreis. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass die Kommunalwahlen eigentlich ein Oberbegriff sind für ganz verschiedene Wahlen. Dass da einerseits ja die Gemeindevertretung gewählt wird, Ortsbeiräte, Ausländervertretung und eben auch Bürgermeister, Landräte oder die Kreistage. Also sind ganz unterschiedliche Wahlen.
Mhm. Beim Wahlrecht, egal ob jetzt auf kommunaler oder auf Bundestagsebene, gibt es ja zwei verschiedene Formen des Wahlrechts, also einmal aktiv und einmal passiv. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen aktivem und passivem Wahlrecht überhaupt, Herr Jankowski?
Ja, wie der Name aktiv quasi schon impliziert, geht es darum, dass man selber aktiv wählen kann. Das heißt, das aktive Wahlrecht ist das, was auf die meisten Bürgerinnen und Bürger zutrifft, nämlich dass sie berechtigt sind, zur Wahl zu gehen und ihre Stimme abgeben dürfen. Und das passive Wahlrecht ist das Wahlrecht, dass man gewählt werden darf. Also das, was auf die wenigsten Bürgerinnen und Bürger in der Regel zutrifft, nämlich dass die selbst zur Wahl stehen, also auf dem Wahlzettel sind und gewählt werden.
Manche Bundesländer, in denen gibt es schon Wahlrecht, auch vor allem auf kommunaler Wahlebene, ab 16 Jahren. In Hessen allerdings nicht. Warum ist das denn in Hessen so und gibt es da vielleicht schon Punkte, die dafür sprechen würden, eben Jugendliche auch ab 16 wählen zu lassen?
Ja, ist es ein wichtiger Punkt und auch letztlich Teil von einer politischen Debatte, ob dieses Wahlrecht ab 16 jetzt eingeführt werden soll oder nicht. Und Hessen befindet sich da inzwischen, wenn man die Bundesländer vergleicht, in der Minderheitsposition. Also ich glaube, aktuell haben 11 Bundesländer auf kommunaler Ebene das Wahlrecht ab 16 eingeführt und manche andere Länder auch schon auf Ebene der Landtagswahlen das Wahlrecht ab 16. Mhm. Hessen hält hier allerdings aus, politischer Überzeugung von den Mehrheitsparteien am Wahljahr 18 fest. Und ein Argument, was da vorgebracht wird, ist, dass er mit 18 die Vollmündigkeit einsetzt. Und man sagt dann quasi, dass da Rechte und Pflichten, ja, also dass halt mit einem gewissen Alter auch gewisse Pflichten einhergehen, aber dann halt auch Rechte, dass die sich entsprechen müssen. Und dass, wenn man das Wahlalter senkt, ist quasi das Gegenargument, dass man dann schon Rechte hat, aber halt irgendwie auch noch nicht die Pflichten, die damit einhergehen und dass es dann in ein Ungleichgewicht kommt. Mhm. Was dafür spricht, die Grünen sprechen sich relativ häufig dafür aus, aber natürlich auch andere Parteien, also SPD und Linke in der Regel auch, die dafür sprechen, dass man sagt, man senkt das Wahlalter auf 16 ab, ist, dass man sich dadurch hofft, dass so die Jugend ein bisschen politisierter wird und die Kommunalwahl eignet sich da vielleicht auch gerade ganz gut an, weil es da noch nicht um das ganz Große geht, sondern es um so schrittweise Heranführung an Wahlen geht und dass man darüber letztlich versucht, die Wahlbeteiligung zu erhöhen und so eine normal wird, zu einer Wahl zu gehen, schon in relativ jungen Jahren zu etablieren.
Mhm. Jetzt haben wir ja schon über passives, aktives Wahlrecht gesprochen, was ja auf jeder Ebene eigentlich gleich ist. Allerdings ist das Wahlrecht auf kommunaler Ebene dann doch ein bisschen anders als jetzt auf Bundes- oder Landesebene. Wie sieht denn das Wahlsystem in Hessen auf kommunaler Ebene aus, Herr Zittel?
Ich versuche das mal verständlich zu erklären und mir dabei selbst deutlich zu machen, ob ich es verstehe. Also wichtig ist zunächst mal zu sagen, dass ja ganz unterschiedliche Gremien gewählt werden. Und, ich glaube, am einfachsten ist, wenn wir uns auf die Gemeindevertretungen konzentrieren, weil die wirklich überall gewählt werden und auch dann die wichtigen Gremien sind. Da muss dann die Frage beantwortet werden, wie wird eigentlich gewählt? Und da ist zunächst mal die Grundlage dieses Monstrum von Stimmzettel, das auf den Tischen der meisten Wählerinnen und Wähler liegt und das eben aus der Ansammlung von Wahlvorschlägen besteht und dass diese Wahlvorschläge dann wieder unterteilt sind in eine Listenstimme, die man abgeben kann und dann die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten, die für jeden Wahlvorschlag antreten. Und das Besondere ist eben, dass der Wähler und die Wählerin die Möglichkeit hat, die Liste zu wählen mit einer Stimme oder eben einzelne Kandidaten innerhalb einer Liste zu wählen, was wir kumulieren nennen. Es kann bis zu 3 Stimmen auf eine Person kumuliert werden. Oder aber auch Stimmen über Listen zu verteilen auf einzelne Kandidaten und das nennen wir Panaschieren. Und das Wichtige dabei ist, dass jeder Wähler dann so viele Stimmen hat, wie die Gemeindevertretung Sitze hat. Also in Frankfurt wären es 93 Stimmen.
Und jetzt gibt es ja aber auch die Möglichkeit zu streichen. Was ist das denn?
Also einzelne Namen können von Listen gestrichen werden, womit der Wähler schlichtweg seiner Überzeugung Ausdruck verleiht, dass diese Person auf keinen Fall Stimmen bekommen soll. Also man kann im Prinzip einerseits eine Liste ankreuzen. Damit vergibt man zunächst mal alle Stimmen, die man hat für eine Gemeindevertretung. Man kann dann aber eine Person streichen aus dieser Liste, was eben bedeutet, dass diese Person keine Stimme erhalten soll.
Also es bekommen quasi alle, die auf der Liste stehen, eine Stimme, außer die Person, die ich einfach durchgestrichen habe.
Genau.
Muss ich denn meine Stimme überhaupt einzeln vergeben? Nein, ich kann die auch einfach kumuliert einer Liste geben.
Genau, also wenn Sie Zeit sparen wollen und Mühe, dann ist das Rationalste natürlich einfach eine Liste nach Ihrer Parteipräferenz zu wählen. Das ist natürlich in großen Städten wie Frankfurt oder Darmstadt auch das, was am häufigsten gewählt wird. Also bei der letzten Kommunalwahl in Frankfurt 2016 haben 2/3 der Wähler einfach die Liste gewählt und nicht Personenstimmen kumuliert oder panaschiert. Das ist also die einfachste Möglichkeit, die Sie haben. Und das bedeutet dann, dass diese Liste in Frankfurt zum Beispiel 93 Stimmen kriegt. Also jede Person auf dieser Liste bekommt eine Stimme.
Und werden einzelne Stimmen und Listenkreuze unterschiedlich gezählt oder eigentlich gibt es da keinen Unterschied an sich?
Nee, also jedes Kreuz für jeden Kandidaten bedeutet eine Stimme, die man vergibt. Man kann bis zu 3 Stimmen auf eine Person kumulieren, aber wenn man ein Kreuz da macht, dann ist das eine Stimme.
Ab wann wird denn ein Stimmzettel überhaupt ungültig? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da wieder diesen, also ich kenne es ja hier, dieses riesige Monstrum an Stimmzettel und da denke ich schon, ist die Wahrscheinlichkeit, vielleicht doch einen Fehler zu machen, gar nicht mal so gering. Ab wann ist es denn eigentlich ungültig?
Das ist in der Tat keine Ausnahmesituation. Bei der letzten Gemeindewahl in Frankfurt waren 5,3% der Stimmen ungültig. Mhm. Es gibt zunächst mal einen häufigen Fehler, der gemacht wird. Es kann sein, dass man die Stimme für den ersten Stimmführer, also den Spitzenkandidaten auf einer Liste, verwechselt mit der Listenstimme. Das darf nicht passieren. Mhm. Ja. Also sozusagen, wenn man das tut, verschenkt man in Frankfurt 92 Stimmen, die man hat. Man vergibt nur eine Stimme. Ne?
Das wäre ärgerlich.
Ja, wenn man sozusagen die Liste wählen will, muss man sich sicher sein, dass man wirklich die Liste wählt und dass man das nicht mit dem Spitzenkandidaten verwechselt. In dem Fall wäre die Stimme noch nicht ungültig, sondern man verschenkt nur Stimmen. Ungültig werden Stimmen, wenn man zum Beispiel sich bemüßigt fühlt, Zusätze einzufügen, also Namen draufzuschreiben, Kommentare, dann ist die Stimme sozusagen ungültig. Das ist deswegen wichtig zu betonen, weil es zum Beispiel in Baden-Württemberg im Kommunalwahlrecht gewollt ist. Da gibt es die sogenannten Write-in-Kandidaten, also man kann jemand sagen, auch auf den Stimmzettel schreiben, den man gerne wählen würde. Das geht aber in Hessen nicht. Also wenn jemand umgezogen ist aus Baden-Württemberg, sollte er das unterlassen. Und der wichtigste Fehler ist natürlich, dass man auch zu viele Stimmen vergeben kann. Und dann ist die Stimme ungültig. Also sie wird nicht ungültig, wenn man zu wenig vergibt. Aber sie wird ungültig, wenn man zu viele vergibt, was bei der hohen Zahl von Stimmen leicht passieren kann. Verzählen tun wir uns alle irgendwann mal. Und der andere häufige Fall, der dazu führen kann, dass eine Stimme ungültig wird, ist, wenn man 2 Listenkreuze macht. Das geht nicht. Also man kann sozusagen über die verschiedenen Wahlvorschläge panaschieren, indem man verschiedene Personen ankreuzt. Aber 2 Listenkreuze machen die Stimme ungültig.
Also um das nochmal festzuhalten, immer schön mitzählen, nicht 94, ja, sondern 93 noch. Stimmen, zum Beispiel in Frankfurt. Und was die Listenwahl angeht, da gibt es ja oben quasi Liste und dann kann man das ankreuzen. Und eins darunter, wie Sie gesagt haben, ist ja dann der Spitzenkandidat. Genau. Also wirklich aufpassen, dass man nicht nur Spitzenkandidat und dachte, es wäre die Liste und nicht 2 Spitzenkandidaten ankreuzen will und dann stattdessen oben Liste 1, Liste 3 oder so ankreuzt.
Genau.
Okay. Was ist denn eigentlich überhaupt der Grund für dieses doch recht aufwendige Prinzip der Stimmvergabe in Hessen?
Ja, das ist im Grunde natürlich der Versuch, Bürgerinnen und Bürger mehr Mitbestimmung zu erlauben. Also es hängt zusammen mit so einer partizipativen Reformwelle, die wir in den 90er Jahren sehen. Da fällt einerseits die Sperrklausel weg, das ist ganz wichtig. Also im Gegensatz zur Bundestagswahl und Landtagswahlen gibt es bei Kommunalwahlen keine Sperrklausel, in den meisten Ländern nicht mehr. Und andererseits wird das Wahlrecht für EU-Bürger eingeführt, ganz wichtig, erstmals 1994. Und der dritte Teil dieser partizipativen Revolution, wenn man das so dramatisch so ausdrücken will, ist dann eben die Idee, dass man den Bürgerinnen und Bürgern auch eine Chance geben will, über die Personen zu bestimmen, die in die Gemeindevertretung einziehen können.
Und ein Grund dafür ist, dass man halt, wenn man viele Stimmen hat und diese dann ja wie in Hessen auch noch an verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten verteilen kann, sogar von verschiedenen Parteien, dass man natürlich eine sehr gute Möglichkeit hat, seinen Willen differenzierter auszudrücken.
Genau.
Ja, also wenn wir an die Bundestagswahl und da jetzt nur an die Zweitstimme denken, dann kann ich damit nur eine Partei wählen. Ja, und das ist dann eine geschlossene Liste. Natürlich haben wir da auch die Erststimme, aber die klammern wir jetzt hier ein bisschen mal aus. Und da muss ich quasi das Angebot von einer Partei kaufen, wenn man so möchte. möchte. Mhm. Und diese verschiedenen Stimmen, die ich dann verteilen kann, bedeutet natürlich, dass ich zum Beispiel 5 Stimmen an die eine Partei geben kann und dann nochmal irgendwie 2 Stimmen an eine andere und eine nochmal an eine ganz andere. Und das dann auch nochmal auf Kandidatenebene. Also ich kann nicht nur sagen, ich möchte einen Mix an verschiedenen Parteien haben, sondern innerhalb dieser Parteien möchte ich vielleicht auch nochmal Kandidatinnen und Kandidaten haben, irgendwie von den hinteren Listenplätzen, weil ich die vielleicht kenne und weiß, dass die meine Interessen besonders gut widerspiegeln. Ja, also es ist eine sehr präzise Abgabe der Stimme, die da auf einmal möglich wird. Ja, und ein deutlich besserer Willensausdruck. Und das ist letztlich etwas, wo gesagt wird, das kann helfen, das kann vor allen Dingen helfen, so in Zeiten, wo wir feststellen, dass es immer größere Parteienverdrossenheit gibt, wenn man diesen Begriff verwenden möchte. Und die Hoffnung, die viele Unterstützer von diesem Wahlsystem haben, ist dann zu sagen, dass man darüber eventuell sogar auch die Partizipation, also die Wahlbeteiligung insgesamt erhöht, weil halt die Kandidaten vielleicht auch individuell mobilisieren. Ja, wenn der Nachbar Kandidat ist und sagt, ich stehe zur Wahl, mich kannst du persönlich wählen, dass man eher dann denkt, okay, dann gehe ich hin und unterstütze meinen Nachbar oder meine Nachbarin. All sowas sind Argumente, die dafür ins Feld geführt.
Und ab wann stehen denn jetzt eigentlich nach dem 14. März die Ergebnisse fest der Kommunalwahlen in Hessen?
Also zunächst, weil das Wahlsystem halt relativ komplex ist und es so viele verschiedene Arten von Stimmen gezählt werden, werden erstmal nur die Stimmen so gezählt, dass geguckt wird, welche Partei hat insgesamt wie viele Stimmen bekommen, sodass man das grundsätzliche Verhältnis der Stimmen auf Parteiebene unterscheiden kann, weil die sind natürlich entscheidend in einem Verhältniswahlsystem, wo der Anteil der Stimmen also dafür entscheidend ist, wie viele Sitze eine Partei kriegt, dass man da erstmal das Gesamtergebnis hat, also wie viele Stimmen kriegt die CDU beispielsweise oder die Wählervereinigung vor Ort und so, dass man da erstmal die Sitzverteilung kennt. Und das ist dann in der Regel schon am Wahlabend einigermaßen klar, ne? Bis auf die normalen Verzögerungen, die da so auftreten. Und dann erst in späteren Schritten werden dann auch nochmal die einzelnen Personenstimmen, die dann natürlich komplizierter zu zählen sind, weil man da für jede Person gucken muss, wer hat wie viele. Das wird dann erst in den nächsten Tagen ausgezählt und da gibt es dann nach 1-2 Tagen in der Regel die entsprechenden Ergebnisse auch dafür. Und die bestimmen dann ja erst darüber, welche Kandidatinnen und Kandidaten wirklich in die Vertretung einziehen.
Also der offizielle Termin ist der 26. März, wo man sagt, bis dahin erwartet man das Endergebnis. Das hat damit zu tun, dass natürlich die Auszählung dieser Wahlzettel, das ist ja nicht nur schwierig, diese Wahlzettel auszufüllen für Wählerinnen und Wähler, sondern es ist auch schwierig, die auszuzählen. Ja. Am Wahlabend werden zunächst mal nur die Listenstimmen ausgezählt. Und ab dem Montag danach, über diese Woche, dann wird diese viel mühsamere Arbeit getan, die Personenstimmen auszuzählen. Und all diese Auszählungsprozesse dauern natürlich Zeit, sodass wirklich eben erst Ende März wir ganz genau wissen, wie das ausgegangen ist.
Ja, das ist aber auch verständlich, wenn es da so eine Menge an Kreuzchen und einzelnen Stimmen gibt für verschiedene Personen. Ja, ich glaube, das ist als Wahlhelfer schon echt schwierig dann, ne? Das ist eine Herausforderung.
Also es ist aus Wahlhelfer schwierig, aber man muss sich auch verdeutlichen, wie kompliziert das für Gemeinden ist. In Frankfurt reden wir von einer Zahl von Wahlhelfern, die ungefähr bei 4.500 bis 5.000 Personen liegt. Also eben nicht nur schwierig für den individuellen Wahlhelfer, sondern es ist ein enormer organisatorischer Aufwand für jede Gemeinde.
Und wie werden denn dann die Sitze anschließend verteilt? Also wie läuft denn diese Zuteilung ab?
Also wichtig ist eben, dass jede Gemeinde ein Wahlkreis ist, dass also es keine räumliche Unterteilung nochmal innerhalb von Gemeinden gibt. Und die Zuteilung funktioniert dann ganz einfach nach dem Verhältnisprinzip, also das Verhältnis der erreichten Stimmen. Das wird umgerechnet in ein Mandatsverhältnis dann in der Gemeindevertretung.
Also dass quasi dann verhältnismäßig zugeteilt wird. Also genau. Wenn ich jetzt 30% der Stimmen hätte, dass ich dann auch 30% der Sitze bekomme als Liste beispielsweise.
Genau, so ist es. Und dadurch, dass es eben keine räumliche Unterteilung gibt, ist das, was wir in der Politikwissenschaft Proporz nennen, also Deutsch gesagt, das Verhältnis ist sehr gut, ne? Also die Verzerrung ist sehr gering. Je stärker Sie jetzt so ein Gebiet unterteilen würden in einzelne Wahlkreise, desto stärker würde die Verzerrung werden. Also und ganz wichtig, da es keine Sperrklausel gibt, ist es wirklich eine minimale Verzerrung.
Weil Sie gesagt haben, die Sperrhürde, die ist ja auf Bundesebene bei 5%. Das heißt, Parteien brauchen ja 5% mindestens der Stimmen, um überhaupt in den Bundes Bundestag zu kommen. In Hessen jetzt allerdings nicht mehr. Warum denn eigentlich nicht, Herr Jankowski?
Ja, die Frage könnte man auch genau andersrum stellen und sich fragen, warum gibt es überhaupt auf der Bundestagsebene, also bei der Bundestagswahl und bei Landtagswahlen, diese Hürde? Und weshalb ich das so formuliert, dass man die Frage andersrum stellen müsste oder könnte, liegt einfach daran, so eine Sperrhürde ist natürlich ein Eingriff in das Verhältniswahlprinzip, was wir haben. Wenn wir uns vorstellen, wir haben ein Parlament mit 100 Sitzen und eine Partei kriegt 3% der Stimme, wäre es intuitiv zu sagen, dann kriegt diese auch 3% der Sitze, also 3 Sitze in diesem Parlament. Mhm. Und warum bietet man das letztlich einer Partei oder einer Wählervereinigung auf Bundestagsebene. Und da ist das Argument zu sagen, auch gerne in der Argumentation dann mit Blick auf die Weimarer Republik gewesen, wo wir sehr viele kleine Splitterparteien im Parlament hatten, dass man sagen kann, dass wenn man ganz viele Kleinstparteien auch im Parlament hat, dann ist die Regierung und insgesamt das politische System droht relativ instabil zu werden, weil wir sehr komische Mehrheitsverhältnisse eventuell kriegen. Ja. Und dass wir, wenn wir quasi so eine Prozenthürde einbauen, wir eine gewisse Stabilität in Mehrheitsverhältnissen in Parlamenten hinkriegen und dass damit quasi auch ein höheres Gut gerechtfertigt wird, nämlich dass wir auch eine stabile Regierung und stabile Mehrheitsverhältnisse haben, was auch ein Ziel von Wahlsystemen ist.
Ja, oder wie in Belgien, die haben ja auch keine Hürde und da sind ja so viele Splitterparteien, dass sie ja teilweise bis zu über ein Jahr keine Regierung bilden können. Das ist ja leider immer noch so.
Exakt. Ja. Genau, und dem will man quasi entgegenwirken mit so einer Prozenthürde. Was man sich dann allerdings fragen muss, wenn man quasi auf den Ebenen des politischen Systems runtergeht, greift so eine Argumentation auch auf kommunaler Ebene? Also müssen wir Angst davor haben, dass die kommunale Regierung komplett instabil wird, dadurch, dass wir keine 5%-Hürde haben? Und diese Gefahr sieht man halt auf kommunaler Ebene so nicht so sehr. Und damit ist quasi diese Rechtfertigung für die Prozenthürde, die fällt dann damit weg. Mhm. Und deswegen gibt es letztlich auf kommunaler Ebene keine Prozenthürden mehr.
Okay, ja, das macht ja eigentlich Sinn. Jetzt hatten Sie ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ja dann beispielsweise durch Kumulieren, Panaschieren versucht wird oder vielleicht so ein bisschen der Ansporn gegeben werden soll, dann vielleicht auch zur Wahl zu gehen, um eben eine bestimmte Person vielleicht zu unterstützen oder so ein bisschen der Anreiz dann gegeben wird. Jetzt ist es ja aber so, dass die Wahlbeteiligung in den letzten Jahrzehnten, vor allem bei der Kommunalwahl, sehr eingebrochen ist. Also 2016 waren es ja nur 48%, das ist nicht mal die Hälfte. Und wenn man sich jetzt beispielsweise anschaut, in den 80er Jahren, also 1981 zum Beispiel, war die Wahlbeteiligung noch bei 76,3%, was zwar jetzt noch nicht mega viel ist, aber im Vergleich zu 48% schon mal deutlich mehr. Welche Gründe könnte es denn dafür geben, warum die Wahlbeteiligung in den letzten Jahrzehnten so eingebrochen ist? Ist das dann nur Politikverdrossenheit oder woher rührt dieses niedrige Interesse?
Es gibt da ein Zusammenspiel an mehreren Faktoren, die man ja auch im zeitlichen Verlauf nicht hundertprozentig auseinanderdröseln kann, sage ich mal, aber wir erkennen so ein paar Trends. Das eine, was man bei einer Kommunalwahl vielleicht vorwegschieben muss, ist, dass wir, also dass quasi alle Wahlen, die keine Bundestagswahlen sind, sich erstmal bei dem Niveau, was man erwarten kann, unter der Bundestagswahl orientieren. Was damit gemeint ist, ist, wir erkennen, dass grundsätzlich die höchste Beteiligung bei einer Bundestagswahl in der Regel der Fall ist. Wir sprechen da von sogenannten Nebenwahlen, also alles, was keine Bundestagswahl ist, ist eine Nebenwahl. Das bedeutet, in der subjektiven Wahrnehmung von der Mehrheit der Bevölkerung sind zum Beispiel Kommunal-, Landtags- und Europawahlen ganz stark weniger wichtig als die Bundestagswahl. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn ich etwas weniger wichtig finde, dann habe ich auch weniger Motivation, vielleicht hinzugehen. Und das erklärt erstmal, dass wir einen Niveauverlust haben im Vergleich zur Bundestagswahl. So ein Niveauverlust erklärt aber natürlich noch nicht zwingend, weshalb auch hier wir so einen Zeittrend erkennen, dass es da zurückgeht. Mhm. Auch da gibt es verschiedene Ansätze, das zu erklären. Also es gibt einerseits Theorien, die sagen, naja, sowas kann eine gewisse Apathie sein, die jetzt gar nicht zwingend mit einer negativ konnotierten Politikverdrossenheit einhergeht, sondern einfach zu sagen, dass Personen, die vielleicht auch einfach kein Interesse an Politik grundsätzlich haben oder Kommunalpolitik nochmal viel weniger, sagen, naja, warum sollten die denn überhaupt auch wählen gehen? Wir haben in Deutschland ja keine Wahlpflicht und es ist somit in der freien Gesellschaft genauso das gute Recht von allen Leuten zu sagen, dass sie nicht hingehen wollen. Natürlich hat das irgendwann auch Probleme, diese Argumentation, wenn zum Schluss nur noch ein paar Prozent zur Wahl gehen würden und alle anderen sagen, ja, ist uns egal, dann funktioniert das auch nicht, ja, aber häufig hat man ja so die Annahme, warum geht nicht eigentlich jeder wählen? Und da kann man halt auch zumindest entgegenhalten, naja, es muss auch nicht jeder hingehen. Ja, und vielleicht hat dieser Anteil einfach zugenommen, dass man nicht mehr so das Gefühl hat, die Pflicht ist da, da reinzugehen. Aber natürlich wäre es naiv zu sagen, der Wahlbeteiligungsrückgang lässt sich nur darauf zurückführen, sondern natürlich erkennen wir, dass das Vertrauen in die Politik, gerade auch in etablierte Parteien, zurückgeht, eine höhere Unzufriedenheit mit Politikerinnen und Politikern insgesamt da ist. Und natürlich sind das Trends, die dazu einen Beitrag haben, dass Personen seltener zur Wahl gehen. Und das sieht man dann entsprechend auch auf kommunaler Ebene, dass sie die Trends da fortsetzen.
Ja, obwohl das doch eigentlich ein bisschen ein Paradoxon ist oder so ein bisschen umgekehrte Logik, weil eigentlich sind das ja viele der Entscheidungen, die auf kommunaler Ebene getroffen sind, betreffen die Bürgerinnen und Bürger ja direkt. Also jetzt ist nicht so wie auf Bundestagsebene, wo ja vielleicht ein Drittel der Entscheidungen, die dort getroffen werden, die Bürgerinnen und Bürger direkt betreffen, und auf kommunaler Ebene ja eigentlich schon, weil das ist ja direkt im Dunstkreis, in dem man lebt.
Ja, also ich würde Ihnen völlig zustimmen. Allerdings muss man eben aus Sicht der Politikwissenschaft sagen, dass es womöglich einen Unterschied gibt zwischen dem, was richtig ist, und dem, was Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen. Ne? Das, was Sie sagen, ist völlig richtig. Viele Themen, die in der Kommune entschieden werden, betreffen unser Alltagsleben. Aber was wir wissen in der Politikwissenschaft ist eben, dass Bürgerinnen und Bürger das so nicht wahrnehmen, sondern dass sie halt glauben, dass Debatten um Auslandseinsätze der Bundeswehr oder großen Fragen der nationalen oder der europäischen Politik wichtigere Debatten sind.
Vor kurzem erst gab es ja wieder in den USA ganz viel Tobavo, und im Vorfeld der Wahlen hatte ja auch Ex-Präsident Trump ausgiebig vor Briefwahlen gewarnt und nachweislich Fake News verbreitet. Auch bei uns in Deutschland gibt es ja gewisse Strömungen oder eine gewisse Partei, die starke Bedenken, was die konkrete Auszählung der Briefwahlen angeht, äußert. Und in der Heute-Show vom 29. Januar wurde dazu ein kleiner Zusammenschnitt veröffentlicht, in den wir mal kurz reinhören.
Weil Sie Briefwahl durchführen wollen, um den größten Wahlbetrug dieses Landes im nächsten Jahr durchzuführen.
Briefwahl hat nicht so viele Anhänger auf dem flachen Land. Da sitzen aber genau die Wähler in der Regel, die AfD wählen.
Das heißt, die Kritik an der Briefwahl entzündet sich an der Erwartung, dass dann die Wahlergebnisse für die AfD schlechter ausfallen.
Ja.
Herr Zittel, würden Sie sagen, die Bedenken der AfD gegenüber der Briefwahl sind gerechtfertigt?
Der Vergleich zu den USA wird da ja stark bemüht, und es ist ein Anlass, das irgendwie besonders zu betonen. Jetzt mal ganz dahingestellt, wie wir zu dieser Diskussion stehen. Im Moment ist jetzt die Frage, ob das jetzt einen Anlass für uns gibt, besonders besorgt zu sein. Der wichtige Unterschied zu den USA besteht im Vorhandensein verlässlicher Wählerverzeichnisse, ne, die bei uns aus den Daten der Meldebehörden entstehen. Und das minimiert extrem das Risiko, das irgendwie aus Briefwahlen entsteht, weil ja eine Angst oder eine Sorge ist, dass da Wähler wählen und es noch einfacher haben, über Briefwahl zu wählen, die gar nicht existieren. Oder dass eben Wähler mehrere Stimmen plötzlich haben. Und all das ist in unserem Fall wirklich auszuschließen aufgrund der wirklich verlässlichen Wählerverzeichnisse. Also ist der erste Punkt, den man betonen muss und wo man auch betonen muss, dass im Prinzip der Vergleich zu den USA völlig fehlgeht. Der andere Punkt ist dann, dass bei der Auszählung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen, dass das genau dem Verfahren folgt, wie dem Verfahren, dem die Auszählung von Urnenstimmen folgt. Das, wie ich zuvor gesagt habe, passiert räumlich getrennt in zwei unterschiedlichen Verfahren, aber in beiden Fällen gilt das Prinzip der Öffentlichkeit, in beiden Fällen wird eben in der Gruppe ausgezählt, also durch den entsprechenden Ausschuss. Und da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen Briefwahlstimmen und Urnenstimmen hinsichtlich des Risikos. So, und der letzte Punkt, und das war der letzte Punkt in dem Einspieler, ist dann natürlich die Frage, ob bestimmte Parteien erwarten, dass durch die Mobilisierung von Briefwahlstimmen sie einen Nachteil erfahren, einen elektoralen Nachteil. Das ist möglich, weil wir wissen, dass Briefwähler und Wählerinnen auch wieder vermehrt besser gebildete Wählerinnen und Wähler mit höherem Einkommen sind, die bestimmten Parteien eher zuneigen. Das ist aber kein Problem für die Demokratie, das ist ein Problem für einzelne Parteien und das sollte man besser nicht verwechseln.
Ja, das stimmt allerdings, da haben Sie recht. Also wenn wir jetzt schon bei Problemen für die Demokratie sind, was würden Sie denn sagen, welche Bedeutung haben solche Äußerungen für demokratische Wahlen oder die Demokratie im Allgemeinen, wenn diese von einer doch demokratisch gewählten Partei stammen?
Also das muss man sehr, sehr ernst nehmen. Ich glaube, dass Worte einen Unterschied machen. Dass das so ist, haben wir in den USA beobachten können, auf eine Weise, die uns schockiert hat, die aber jetzt nicht überraschend ist, weil Worte wirklich einen Unterschied machen. Mhm. Und ich glaube, dass es ein Akt absoluter Unverantwortlichkeit ist, ohne Evidenz und ohne ausreichende Faktenbasis Kerninstitutionen der Demokratie in Frage zu stellen. Die Legitimität von Wahlen hängt vom Vertrauen in Wahlen ab. Es ist immer so, dass es kleine Fehler bei Wahlen gibt. Das kann man überhaupt nicht ausschließen, aber das wird im Großen und Ganzen nicht das Ergebnis beeinflussen. Aber Wahlen können nur dann funktionieren als Verfahren des Machtübertrags, wenn wir ihnen Vertrauen entgegenbringen. Wenn es ernsthafte Gründe gibt, das nicht zu tun, dann ist es auch angemessen, das zu thematisieren. Das beobachten wir ja in Autokratien, dass da auch über Wahlen diskutiert wird. Aber aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen vernünftigen Grund in etablierten Demokratien, an Wahlen zu zweifeln und das halte ich sozusagen für eine rote Linie im Sand. Wenn man die überschreitet, dann überschreitet man eigentlich die Grenze von Demokratie zu Autokratie.
Verständlich. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon zum Ende gekommen und jetzt noch eine Frage an Sie, Herr Zittel und Herr Jankowski. Was würden Sie denn gerne den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben, so abschließend für die Kommunalwahl?
Ja, da wir jetzt ja schon recht viel über die Wahlbeteiligung gesprochen haben, würde ich den Hörern und Hörern gerne mit auf den Weg geben, dass sie doch zur Wahl gehen oder dass sie vielleicht auch die Briefwahl nutzen, aber dass sie zumindest in irgendeiner Form beteiligen. Und ich glaube, dass eine Wahlbeteiligung gerade bei Kommunalwahlen wichtig ist und es nicht schlimm wäre, wenn auch die wieder ein bisschen steigen würde. Von daher nutzen Sie Ihre Chance, wählen zu gehen.
Ja, also eigentlich im Wesentlichen, dass Kommunalpolitik sehr spannend sein kann, wenn man sich darauf einlässt, dass es interessant ist, sich für Kommunalwahlen zu begeistern. Man muss dem nur mal eine Chance geben und sich etwas damit beschäftigen und dann wird man herausfinden, dass das wirklich eine interessante politische Ebene ist. Ich bin ganz zuversichtlich, dass man dann auch herausfinden wird, dass Kommunalpolitik gar nicht so uninteressant ist.
Na, absolut nicht. Wenn man sich einmal damit beschäftigt, muss ich auch zugeben, dann merkt man erstmal, dass das viel interessanter und auch sehr wichtig ist. Viel interessanter und wichtiger, als man am Anfang vielleicht denkt.
Genau.
Dann vielen lieben Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Herr Zittel und Herr Jankowski. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Okay, perfekt. Ich bedanke mich auch.
Ja, sehr gerne. Ihnen auch vielen Dank, Frau Henschel.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat diese Folge zur Kommunalwahl in Hessen gefallen und ihr wisst jetzt bestens darüber Bescheid, wie ihr euren Wahlzettel per Briefwahl von zu Hause aus oder dann am 14. März im Wahllokal ausfüllen könnt. Also, entweder ihr kreuzt eine ganze Liste an und eure Stimmen werden dann automatisch unter den dort aufgeführten Kandidatinnen verteilt oder ihr verteilt eure Stimmen selbst über alle Listen der Wählergruppen und Parteien hinweg gezielt an einzelne Kandidatinnen und Kandidaten. Und da könnt ihr dann wiederum entweder die Stimmen kumulieren, also mehrere, maximal 3 Stimmen, für eine Person abgeben oder die Stimmen panaschieren. Wie war das nochmal mit der Eselsbrücke? Stimmen panschen? Also eure Stimmen auf verschiedenen Listen unter den Kandidatinnen und Kandidaten verteilen. Aber nicht mehr Stimmen, als man hat. Sonst wird's ungültig. Und auch aufpassen, dass man nicht aus Versehen 2 Listen wählt. Und auch keine Herzchen auf den Wahlzetteln malen. Dann wird es nämlich auch ungültig. Und außerdem ist Valentinstag dann auch schon einen Monat her. Für all jene, die das doch lieber nochmal nachlesen würden, gibt es alle Infos zum Kommunalwahlrecht in Hessen auch auf der Webseite der HLZ und auf der Webanwendung deinedemokratie.de. Und wir hatten es ja heute auch kurz über den Unterschied zwischen Demokratien und Autokratien. Deshalb schätze die Chance, die du in einer Demokratie hast, und lass nicht andere für dich entscheiden, sondern gestalte deine Zukunft aktiv mit, indem du zur Wahl gehst. Alles, was es dafür braucht, sind deine Kreuze bei der Kommunalwahl. Geht ganz schnell und tut auch gar nicht weh. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.